Der RTDE Podcast. Die Meinung. Vom Winde verweht. Die Kanzlerakte im Wahljahr 2025. Wenige Staatsdokumente der Nachkriegs-BRD sind sagenumwobener als die Kanzlerakte. Welchen Inhalt hat sie wohl? Ein Indiz für Deutschlands pathologisches Souveränitätsdefizit? Etwa das einzige Indiz? Vor der Wahl ist nach der Wahl, aber wir wollen es wissen. Eine Meinung von Elem Chinsky. Wer in dieser aufrührerischen Politära des alten Kontinents Ruhe spendenden Balsams bedarf, muss lediglich den weisen Worten eines Thierry Breton zu viel authentischer Demokratie lauschen. Zitat: Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen. Zitat Ende. Was genau eigentlich? Das Ungültigmachen von freien Parlamentswahlen innerhalb der EU bei einem ihrer Mitglieder. Der ehemalige EU-Kommissar hat gleichzeitig den in den Leitmedien propagierten angeblichen Vorwand, dass diese Ungültigmachung rein innerhalb der Gewalten Rumäniens vollzogen wurde, mit seiner eitlen Rühmung platzen lassen. Einmischung von außen ist bestätigt. Auch der pathetische Imperativ Bretons, falls nötig, tun müssen, trieft vor Mangel an Selbstreflexion und steht stellvertretend für das gesamte erziehungsberechtigte EU-Establishment und seine ideologische Verblendung und Hybris. Der aufmerksame Thierry hat auch schon Partisanenrückenwind vom deutschen Bundespräsidenten und BRD-Hohepriester Frank-Walter Steinmeier, der bei einem falschen Wahlergebnis seine Kleider und die Stimmzettel zerreißen wird. So viel Spaß es auch macht, all das aufs Korn zu nehmen, kehrt sofort bittere Ernüchterung ein, wenn man sich gewahr wird, dass nur ein kleiner Teil des deutschen Volkes sich dieser tragischen Komik abgeklärt erfreuen kann. Alle anderen fragen sich leider immer noch intensiv: Merz oder Habeck im Februar 2025. Deshalb ist es an der Zeit, über die verheißungsvolle Kanzlerakte zu sprechen. Das Dokument, welches nicht ist. Bei all den Diskussionen über Deutschlands eigentliches Maß an Staatssouveränität kommt ein vernebeltes Stichwort immer wieder auf: die ominöse Kanzlerakte. Ein Original des offiziell als geheimer Staatsvertrag vom 21.05.1949 bezeichneten Dokuments konnte bisher nicht geborgen werden. Eine erste, zweite oder dritte Kopie auch nicht. Die historiografische Fährte soll erst bei der Erwähnung des Verlustes der Kopie Nummer 4 in einer vermeintlichen BND-Verschlusssache von 1992 beginnen. Dazu und zur Verlässlichkeit dieses Schriftstücks gleich mehr. Aber es gibt noch ein Buch von Generalmajor Gerd Helmut Komossa mit dem Titel »Die deutsche Karte – Das verdeckte Spiel der geheimen Dienste«, ein Amtschef des MAD berichtet. Erschienen bisher ausschließlich im österreichischen Ares Verlag, Graz 2007, in dem der ehemalige Chef des militärischen Abschirmdienstes MAD den Inhalt des Originals mit eigenen Worten beschreibt. Deutsche Rückübersetzung aus der russischen Fassung, die 2009 im Moskauer Folio Verlag erschienen ist. Darin heißt es, Zitat: Der geheime Staatsvertrag vom 21. Mai 1949 wurde vom Bundesnachrichtendienst unter strengste Vertraulichkeit eingestuft. In ihm wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger bezüglich der Souveränität der Bundesrepublik bis zum Jahre 2099 festgeschrieben, was heute wohl kaum jemandem bewusst sein dürfte. Demnach wurde zum einen die Medienhoheit der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien bis zum Jahre 2099 fixiert. Zum anderen wurde geregelt, dass jeder Bundeskanzler Deutschlands auf Anordnung der Alliierten vor Ablegung seines Amtseids die sogenannte Kanzlerakte zu unterzeichnen hat. Darüber hinaus blieben die Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet. Dessen ungeachtet erhielt die Bundesrepublik Deutschland einen Teil ihrer Souveränität zurück, aber eben nur einen Teil. eben nur so viel, wie es für die Begründung der Aufstellung deutscher Truppenverbände bedurfte. Zitat Ende. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages musste wohl irgendwann im Sommer 2022 etwas ausführlicher reagieren und positionierte sich zu dem Buch sowie zu den dort vom Generalmajor aufgestellten Behauptungen über die Kanzlerakte folgendermaßen. Zitat: In der wissenschaftlichen Literatur existiert kein Beleg dafür, dass es den vom früheren Leiter des militärischen Abschirmdienstes MAD, Gerd Helmut Komosser, in seinem Buch »Die deutsche Karte« angeführten geheimen Staatsvertrag vom 21. Mai 1949 gegeben hat. Zitat Ende. Auch werden einige forensische Parameter zu dem einzigen sich im Umlauf befindenden Dokument, das sich auf eine Kanzlerakte beruft, erwähnt. Ein erstes Fazit. Das vollständige Original einer Kanzlerakte ist der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglich gemacht worden, sofern diese jemals existierte. Selbst falls doch, würde das Dokument trotzdem mit Sicherheit nicht sofort im Berliner Pergamonmuseum ans Ishtar-Tor von Babylon genagelt werden. Man würde eher systemisches, aber freundliches Schweigen walten lassen. Kopien sollen aber angeblich erstellt worden sein. Eine angebliche BND-Verschlusssache von 1992 soll die Existenz von mindestens 4 Kopien dieses geheimen Staatsvertrages der Kanzlerakte behaupten. Dieses zweitrangige Dokument kursiert online und wird vom BND nicht für sich beansprucht. Bisher gibt es jedoch ein recht eindringliches Plädoyer dafür, dass die Authentizität dieser BND-Verschlusssache sowie die Existenz eines Staatsministers Dr. Rickermann als Autor dessen mehr als fraglich ist. Nicht zuletzt der Vermerk auf das Dokument »Strengste Vertraulichkeit« soll so niemals im internen Schriftverkehr deutscher Behörden verwendet worden sein. Dieser Vermerk wird aber tatsächlich so auch im Buch Komossers erwähnt. War Komosser also MAD-Chef oder nicht? Er war es. Aber würde ein MAD-Chef und Chef des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr, ASBW, in den Jahren 1977 bis 1980 einen solchen Fauxpas in sein Sachbuch von 2007 integrieren? War es überhaupt ein Fauxpas? Unterscheiden sich vielleicht die Formate behördlicher Schreiben zwischen dem BND und dem MAD im Hinblick auf solche Vermerke wie strengste Vertraulichkeit? Hätte Komosser sich auf irgendeine unabhängige Zweitquelle berufen können? Ob er sich auf die Aktenfälschung bezog, ist unbekannt. Wenn er sie gehabt hätte, warum nicht? Seine Behauptung hätte das sicherlich mehr Gewicht verliehen. Auch wenn seine Ausführungen als eine gewisse Art Insider-Zeitzeuge mit plausiblem Berufshintergrund dennoch nicht ganz von der Hand zu weisen sein sollten. Ganze 11 Jahre nach der Veröffentlichung starb der Mann im Jahr 2018, ohne auf diese Ungereimtheiten öffentlich eingegangen zu sein. In den letzten Jahren vor seinem Tod waren sein Verbleib und seine Verfassung ein Rätsel. Der früher existente Wikipedia-Artikel zum Thema Kanzlerakte wurde mittlerweile gelöscht, was den Hütern des Status quo eigentlich zum Nachteil gereicht, zumal eben dort eine erschöpfende Analyse für die Bestätigung einer groben Fälschung der erwähnten BND-Verschlusssache nachzuprüfen war. Manche Online-Analysen ignorieren jedoch die These einer grotesken Fälschung, samt aller formellen Argumente und nehmen von vornherein an, dass es sich bei diesem Dokument nichtsdestotrotz um eine verlässliche, authentische Referenz handelt. Egon Bahr als Kronzeitzeuge. Ein ehemals einflussreicher Mann im Machtgefüge der BRD, der sich in seinem Lebensabend befindet, sollte in seiner Mitteilungsbedürftigkeit nicht unterschätzt werden. So hatte Egon Bahr als enger Vertrauter von Bundeskanzler Willy Brandt, SPD, von 1969 bis 1973 und entscheidender Bundesminister die damalige Innen- und Außenpolitik Deutschlands mitgestaltet. Bahr fiel 3 große Male auf. Im Jahr 2009 bei der Wochenzeitung Die Zeit, im Jahr 2011 im Gespräch mit der Jungen Freiheit und 3 Jahre danach beim Magazin Kompakt. Zitat: In der Zeit habe ich geschildert, wie dem frisch gewählten Bundeskanzler Willy Brandt bei Amtsantritt 3 Briefe an die Botschafter der Westmächte zur Unterschrift vorgelegt wurden. Damit sollte er zustimmend bestätigen, was die Militärgouverneure in ihrem Genehmigungsschreiben zum Grundsatz vom 12. Mai 1949 an verbindlichen Vorbehalten gemacht hatten. Als Inhaber der unkündbaren Siegerrechte für Deutschland als Ganzes und Berlin hatten sie diejenigen Artikel des Grundgesetzes suspendiert, also außer Kraft gesetzt, die sie als Einschränkung ihrer Hoheit verstanden. Willy Brandt war empört. Zitat Ende. In seiner Empörung sprach Brandt zwar von einem Unterwerfungsbrief, unterschrieb dann letztendlich aber doch alle drei dieser Briefe, als ihm erklärt wurde, dass alle seine Nachkriegsvorgänger es ebenfalls getan hätten. Helmut Schmidt konnte sich nicht erinnern, einen entsprechenden Brief vorgelegt bekommen zu haben. Kohl habe ich nicht gefragt, so der 2015 verstorbene deutsche Staatsmann Bahr. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages gab 7 Jahre nach Bahrs Tod die Erklärungsschablone, dass die drei Briefe an die drei westlichen Siegermächte vollkommen offenkundige Formalitäten gewesen seien. Zitat: Mit seiner Unterschrift unter den von Bahr als Kanzlerakte bezeichneten Brief hat Brandt also lediglich die ohnehin geltende Rechtslage bestätigen sollen, was Brandt geärgert habe, da ihm diese als ehemaliger regierender Bürgermeister natürlich bestens vertraut war. Von einem durch die Unterschrift unter eine Kanzlerakte vermeintlich zu bestätigenden geheimen Staatsvertrag und bis zum Jahr 2099 festgeschriebene alliierte Vorbehaltsrechte spricht Bahr in seinen Texten, in deutlichem Kontrast zu Gerd Helmut Komossas Buch, indes an keiner Stelle. Zitat Ende. Die Kollegen vom Wissenschaftlichen Dienst ignorieren Bahrs Pochen auf Brandts beide ausdrücklichen Gründe zur Empörung. So erläuterte Bahr genauer, Zitat, vor allem hat es ihn empört, weil er als Bundeskanzler zuerst seinem Amtseid verpflichtet ist. Zitat Ende. Brandt war diese Abfolge von Prioritäten, erst das Volk, das ihn wählte, dann das Verpflichten gegenüber den Siegermächten, anscheinend prinzipiell wichtig. Auch wenn er sich dann doch noch vor dem Amtseid dazu umstimmen ließ, diese Dokumente zu unterzeichnen. Des Weiteren ist die Argumentation, dass die Empörung nur Brandts Ego als im Bilde gewesener Bürgermeister betraf, der über Offensichtliches dennoch belehrt werden musste, nicht ausreichend, um seine relativ steile Formulierung Unterwerfungsbrief nachvollziehbar zu kontextualisieren. Wenn Bahr seinen engen Weggefährten richtig zitiert, dann gingen diese drei Briefe und ihr Inhalt für Brandt weit über herkömmliche Regionalpolitikern bestens bekannte Formalitäten hinaus. Aber der letzte Punkt des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ist durchaus überzeugend. Falls Bahr aufrichtig von einer Furcht vor Deutschlands rasantem Souveränitätsverlust und einer patriotischen Sorge um sein Land motiviert gewesen war, was in jedem Fall weiterhin durchaus plausibel erscheint, wäre es dann nicht äußerst naheliegend, den von Komossa in seinem Buch erwähnten Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien bis ins entfernte Jahr 2099 auch bei der Jungen Freiheit oder später im Jahr 2014 beim Kompaktmagazin zu erwähnen? Es wären gute Gelegenheiten für eine starke Indizienbündelung von Argumenten gewesen, die durchaus unabhängig voneinander eine historische Kohärenz etabliert hätten. Diese Kohärenz ist zwar dennoch da, aber abgeschwächter, weniger fanatisch bezüglich aufs Jahr 2099 und mit gewisser Disharmonie versehen. Nämlich wegen des bisher nicht kraftvoll widerlegten Fälschungsvorwurfs gegenüber dem bisher einzigen Dokument, auf das man sich stützt, und für das man bisher keine unabhängig etablierte Zweitquelle vorlegen konnte. Ein zweites Fazit. Selbst wenn es die Kanzlerakte doch irgendwo im Äther deutscher Bürokratie verschleiert gäbe, hätte sie wenig Effekt auf Gerhard Schröder, der sich als Bundeskanzler 2003 gegenüber dem republikanisch regierten Washington DC weigerte, an der US-Invasion und Okkupation des Iraks mit deutschen Truppen teilzunehmen. Womöglich war ihm aber die Gleichgesinntheit Frankreichs unter Jacques Chirac, wohlgemerkt Staatsoberhaupt von einem der drei westalliierten Länder, das über die BRD Hoheit haben soll, eine Stütze. Für die NATO-Bombardierung Belgrads unter Bill Clinton im Jahr 1999 wäre die hypothetische Kanzlerakte als diplomatischer Maulkorb wiederum ausreichend gewesen. Bräuchte man heute eine strenge Kanzlerakte, um den autonomen Freidenker-Rebellen Robert Habeck oder den BlackRock-Apostel Friedrich Merz in ihrer patriotischen Aufmüpfigkeit zu bändigen? Sicherlich nicht. Vielleicht ist die Kanzlerakte einfach ein mächtiges, konstruiertes Sinnbild derer, die klar die Souveränität ihres geliebten Landes koppeln wollen an etwas mechanisch-formalistisches, klar in der Zeitgeschichte Nachkriegsdeutschlands verortetes, um den tragischen Werdegang der eigenen Nation ab spätestens 1990 irgendwie zu rechtfertigen und zu rationalisieren. Was ist, wenn sich die Deutschen auch ohne eine zusätzliche, sterilisierende Verpflichtung, die von allen Kanzlern, von Adenauer bis Scholz, unterzeichnet wurde, indoktrinieren und kognitiv entwaffnen ließen? Hierfür gibt es Beweise, Belege und Indizien wie Sand am Meer. Der Autor dieses Textes ist überzeugt, dass eine solche Akte heute gar nicht mehr vonnöten wäre, sowie zu keinem Zeitpunkt im bisherigen 21. Jahrhundert, um Deutschland seine nationalen Interessen und seinen fundamentalen Selbsterhaltungstrieb vollkommen verdrängen zu lassen und gleichzeitig die Diskursqualität so zu vergiften, dass nie eine größere Menge an Menschen in Deutschland hellhörig werden und nach einem wahrhaft souveränen Staat für sich trachten würde. Dagegen sind die eigentlich zeitweilige Beschaffenheit nach Artikel 146 und das Fortbestehen des BRD-Grundgesetzes, der UNO-Feindstaatenklausel für Deutschland und Japan sowie das Fehlen eines juristisch-völkerrechtlich unmissverständlichen Friedensvertrags für Deutschland, sofern man solch einen fundamentalen Status braucht, um die Hörigkeit und den Masochismus des eigenen Landes zu rationalisieren, Futter für Empörung genug. Die Erklärungen für die Genese des gestörten deutschen Selbstverständnisses sind eher in der kulturellen und politologischen Entwicklung, der zentralistischen Propaganda und cleveren kulturellen Demoralisierung über viele Jahre und der eigenen persönlichen Empfänglichkeit für eben diese zu suchen. Dort, viel mehr als bei einer von Adenauer erstmals unterzeichneten Kanzlerakte, da dieses Selbstverständnis sich wie ein systemisches Virus der Geister aller Deutschen bemächtigte. Man braucht keine Kanzlerakte, um klar zu erkennen, dass die Medienhoheit der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien langfristig fixiert und in vollem Betrieb ist. Jedenfalls werden kognitive Kriege an der eigenen Bevölkerung nicht lediglich mit einer Unterschrift alle 4 Jahre von Amtseidabgabe geführt. Das aber ist der Stoff, aus dem ein anderer Artikel gemacht wird. Mit einer Sache aber hatte die Kanzlerakte zumindest zur Hälfte recht. Die deutschen Goldreserven sind heute zu 50% in britischem und US-amerikanischem Besitz, beziehungsweise unter deren freundlicher, alliierter Verwaltung.
Das war der RTDE-Podcast.